Plätze sind hier vorne noch frei, also wenn noch jemand kommt, kann er gerne hierher kommen. Ich habe die Dekoration nicht gemacht und ich möchte um eine Änderung bitten, vielleicht, dass ihr beide mal diesen Sessel hier hinstellt. Ihr könnt euch alle denken, es soll ein Thron sein. Und ich hätte mir gewünscht, ihr hättet ein Podest gebaut, dass der Thron hier oben irgendwo steht. Vielleicht legen wir die Flaggen auch noch daneben. Hier, dass der Thron hier oben steht, weil es ist ein Thron, der im Moment leer ist. Wenn wir uns vorstellen, wer ist der König von Israel? Und wo regiert der? Ist es der Ministerpräsident Netanyahu? Nein, er ist es nicht. Den Gottesdienst haben wir überschrieben, Jerusalem, Stadt des großen Königs. Und Jesus selber hat am Beginn der Bergpredigt etwas gesagt. Da ging es um das Schwören. Das steht im Matthäus 5, Vers 34 und 35. Vielleicht kannst du das mal anwerfen. Ich sage euch aber, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Wovon redet Jesus da? Er zitiert einen Psalm, im Psalm 48, Vers 2, da steht: Groß ist der Herr und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes. Sein heiliger Berg ragt schön empor. Eine Freude der ganzen Erde, der Berg Zion. Im äußersten Norden, die Stadt des großen Königs. Das zitiert Jesus, als er über das Schwören spricht. Das finde ich sehr interessant. Und da steht auch nochmal in dem Psalm, Jerusalem, dieser Berg Gottes, Zion ist ein anderer Name für Jerusalem, ist eine Freude der ganzen Erde. Und es sollte auch eine Freude für uns sein. Und es ist eine Freude, dass wir heute und dieser Woche feiern dürfen, dass Jerusalem 50 Jahre wieder vereinigt ist. Warum ist das so wichtig für uns? Wir sagen ja, die Bibel ist Gottes Wort. Alle, die sagen, wir gehören zu dieser Gemeinde, die haben das mal unterschrieben, dass sie die Bibel als das Wort Gottes achten und respektieren. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, das ist ja heute mal gar nicht so schwierig, sich herauszufinden, wie oft steht das Wort Jerusalem in der Bibel. Das ist über 600 Mal im Alten Testament, 138 Mal im Neuen Testament. Und wenn man an Zion denkt, das ist ein anderes Wort für Jerusalem, es gibt es 154 Mal im Alten Testament, 7 Mal im Neuen Testament. Die Summe davon ist 928 Mal, findet ihr den Bezug auf Jerusalem in der Bibel. Und das ist noch nicht alles. Es gibt noch andere Worte für Jerusalem. Gott und Jerusalem. Vor einigen Wochen stand hier der Andi Waldmann und hat mit den Kindern Lobpreis gemacht. Und er hat etwas erzählt, das fand ich sehr interessant. Das war ich ganz erstaunt. Ich weiß gar nicht, wer von euch Tattoos trägt. Und er hat gesagt, es gibt Leute, die kennen. Ich kenne eine Frau in dieser Gemeinde, die hat mehrere, man sieht es nicht immer. Und er hat gesagt, Gott trägt ein Tattoo. Und in diese Bibelstelle möchte ich euch mal reinnehmen. Ich habe jetzt alle Bibelworte mit Bildern von Jerusalem hinterlegt. Und das führt dazu, dass ihr die Schrift nicht so gut lesen könnt. Gabi, magst du mal die Stelle nehmen? Genau, Jesaja 49, Vers 14, ich lese euch das mal vor. Da steht, Zion sagt, also Jerusalem, die Bewohner des Jerusalems sagen, verlassen hat mich der Herr hat mich vergessen. Und Gott antwortet darauf, vergisst etwa eine Frau ihren Säugling, dass sie sich nicht über ihn erbarmt, über den Sohn ihres Leibes? Sollten selbst diese vergessen, ich werde dich niemals vergessen. Siehe, in meine beiden Handflächen habe ich dich eingezeichnet. Deine Mauern sind beständig vor mir. Es gibt wenig Leute, die Tattoos in ihren Handflächen haben. Wer schaut die Handflächen an? Die schaut man eigentlich nur selber an. Ja? Und Gott sagt zu den Bewohnern Jerusalem, und er sagt es zu dieser Stadt, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Wenn Gott das getan hat, wird niemand diese Stadt ausradieren können. Jetzt Peter hat das beschrieben, was passiert ist, 133 nach Christus. Die Stadt war zerstört, dem Erdboden platt gemacht. Der Name Jerusalem durfte nicht mehr genannt werden. Die jüdische Bevölkerung war weg und es war eine römische Stadt. Aber sie blieb in den Handflächen Gottes. Und Gott hat sie nicht und nie und nimmer vergessen. Warum macht ein Mensch ein Tattoo? Warum macht ein Mensch das? Als Körperschmuck machen das manche. Manche schreiben die Namen ihrer Liebsten rein. Es gibt Christen, die schreiben, Jesus, ich liebe dich, da rein. Es ist ein Bekenntnis. Und wenn man das beschließt, beschließt man es in der Regel, dass es man es lebenslang trägt. Dass dieses Bekenntnis ein Leben lang hält. Und erst wenn man tot und verbuddelt ist, ist es kein Bekenntnis mehr. Das ist der Sinn eines Tattoos. Und Gott hat sich fest vorgenommen, Jerusalem nie zu vergessen. Und dieses Bild, dass Gott das in seinen eigenen Händen hat, und wenn er etwas tut, schaut er in seine Hände und sieht Jerusalem. Das möchte ich euch einfach mitgeben am Anfang dieser Predigt. Gott sagt, ich stehe zu dieser Stadt. Ich habe ein bisschen Inspiration von Dr. Jürgen Bühler bekommen, der ist BFP-Pastor und leitet seit einigen Jahren die internationale christliche Botschaft in Jerusalem. Welche sonstigen Botschaften von anderen Staaten gibt es in Jerusalem? Wer weiß das? Kann mal jemand ein paar Zahlen sagen? Null. Wirklich, es gibt kein anderes Land hat sich dazu bekannt, dass Israel gesagt hat, Jerusalem ist die Hauptstadt Israels. Es steht in den Händen Gottes, aber nicht in den Verträgen der Staaten dieser Welt. Der amtierende amerikanische Präsident hat es versprochen, die Botschaft dorthin zu verlegen. Jetzt macht er eine Reise, seine erste Reise, und wo fährt er hin? Nach Saudi-Arabien. Und er hat versprochen, die Botschaft, die amerikanische Botschaft nach Jerusalem zu verlegen. Das ist seit 1995 ein Gesetz in den USA, dass Jerusalem die Hauptstadt ist und dass der amtierende Präsident die Entscheidungsvollmacht hat, ob er das nun macht oder nicht. Bisher hat es seit 22 Jahren niemand gemacht. Und ich komme jetzt auf eine Geschichte von Abraham und Melchisedek. Und da zeichnet sich etwas ab, was, glaube ich, auch mit dem Verhalten von dem amerikanischen Präsidenten zu tun hat. Es ist so gut, dass Christen gesagt haben, wir bauen eine Botschaft in Jerusalem und dienen dieser Stadt. Und wir erkennen das an, dass das, was Gott gesagt hat über diese Stadt, wahr ist. In ungefähr 2000 Jahre vor Christus ist Abraham aus seiner Heimat in Ur in Chaldea losgezogen, weil Gott gesagt hat, gehe in das Land, was ich dir zeigen werde. Er ist dort umhergezogen und sein Neffe Lot hat sich angesiedelt in Sodom, einer sehr sündigen Stadt. Und das gab viele Stadtstaaten dort und viele Könige, die immer mal wieder Krieg miteinander führten. Und es gab die Situation, dass fünf Könige sich zusammengeschlossen haben und unter anderem auch gegen den König von Sodom losgezogen sind. Und sie haben die Könige sind geflohen, gegen die gekämpft wurde, und die haben auch unter anderem Sodom eingenommen und auch Lot als Kriegsgefangenen genommen. Was macht Abraham? Er hört das, dass sein Verwandter aus seiner Sippe Kriegsgefangener ist und gefangen genommen wurde, und er geht mit weniger als 400 Leuten los. Er muss einen großen Hausstand gehabt haben und es waren knapp 400 kriegsfähige Leute, und er befreit, durch einen Hinterhalt geht er gegen diese Kriegsmacht an und Gott schenkt ihm Gelingen. Und er befreit die Sodomiter und holt die Beute alle zusammen, alles was diese fünf Könige eingesammelt haben, und geht dann auf seinem Rückweg, nachdem er das alles erledigt hat, kommt er an Jerusalem vorbei. Und da geschieht diese Geschichte, die ich mit euch jetzt mal anschauen will. 1. Mose 14, 17 bis 23. Das muss ich euch wieder versuchen vorzulesen. Im Hintergrund seht ihr Steine und eine Wand, das ist im sogenannten Gartengrab in Jerusalem. Und hier unten ist Abendmahl aus Brot und ein Kelch mit Wein und eine Kerze. 1. Mose 14, 17, folgende. Und als Abraham zurückkehrte, nachdem er Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, zog der König von Sodom aus ihm entgegen in das Tal Schawi. Das ist das Königstal. Und Melchisedek, König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Und er war Priester Gottes, des Höchsten. Und er segnete ihn, Abraham, und sprach, gesegnet sei Abraham vor Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Zwei Männer kommen ihm entgegen. Auf einmal war es der König von Sodom. Der hatte alles verloren. Seine Leute waren weggeführt worden und sein ganzer Reichtum der Stadt war auch mit weggenommen worden. Abraham brachte alles zurück. Und dann kam der König von Salem. Vielleicht hatte er so einen Thron. Und er hörte von Abraham, was geschehen war. Und er steht auf und geht Abraham entgegen in dieses Tal, wo er mit der ganzen Beute und mit seinen Kriegsleuten ankommt und mit den Leuten, die er gefangen, die er befreit hatte. Mit was kommt er ihm entgegen? Mit Brot und mit Wein. Unsere Symbole, wofür? Abendmahl, für Versöhnung mit Gott. Und er kommt ihm entgegen mit Segen. Und er segnet ihn und er sagt, gesegnet sei Abraham, von dem Gott der Himmel und Erde geschaffen hat. Und Abraham merkt, da ist jemand, der kennt den Gott, der ihn berufen hat. Der kennt den Gott, der zu ihm selber gesprochen hat, komm, geh raus aus Ur und geh in dieses Land, was ich dir zeigen werde. Und gesegnet sei Gott, der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Was sagt das? Das, was du jetzt in deinen Händen hast, weißt du, ist nicht deine Kraft. Es ist ein Geschenk Gottes, der dir geholfen hat. Abraham nimmt das an. Und was macht er als Gegenleistung? Er gibt ihm 10% von dieser ganzen riesigen Beute. Das erste Mal, dass das Zehntengeben erwähnt wird in der Bibel. Interessanterweise könnt ihr mal lesen im Hebräerbrief, Hebräer 7, Hebräer Kapitel 5, da wird auf diesen Melchisedek Bezug genommen. Da steht, dass es ein Bild ist auf Jesus. Weil vor diesem Melchisedek stand vorher nichts und stand hinterher nichts. Niemand wusste, wo kommt er überhaupt her und wo geht er hin. Für Juden war es immer wichtig, dass sie wussten, wo kommen sie her. Wir wissen das von Jesus, da gibt es diese Stammbäume, die zurückgehen bis nach Adam und Eva. Das war für einen Juden, für seine Identität total wichtig. Und auf einmal ist da jemand, den trifft der Stammvater der Juden, Abraham, der trifft den und er erkennt, das ist ein Priester Gottes. Er ist ein König und ein Priester. Auch diese Dinge waren ungewöhnlich. Ein jüdischer König durfte nicht gleichzeitig Priester sein. Das war ein No-Go. Und gerade deswegen ist es ein Bild auf Jesus. 2000 Jahre vor Christus. Und über Christus wird auch gesagt, er ist der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Und dass er, bevor er längst geboren war, war er schon. Bevor die Welt geschaffen wurde, war Christus. War das Jesus vielleicht, der da Melchisedek entgegenkam? Ausrufungszeichen, Fragezeichen, war das Jesus vielleicht? Interessanterweise macht der König von Sodom ihm ein Alternativangebot. Gib mir meine Leute, gib mir die Seelen, die du befreit hast, Abraham, und behalte den Reichtum. Und Abraham sagt, weißt du, ich gebe dir alles wieder. Ich will nicht, dass irgendjemand sagt, dass du mich reich gemacht hast. Vielleicht noch ein Schwenk zu Saudi-Arabien und Israel. In Saudi-Arabien werden große Geschäfte abgeschlossen. Wie viele Milliarden? Waffengeschäft über 100 Milliarden. Was wird da vorbereitet? Was macht man mit Waffen? Man bereitet einen Krieg vor. Soll ja alles nur Verteidigung sein. Aber man merkt da, dass das Geld so wichtig ist. Warum, wenn ihm Israel so wichtig ist, dem amerikanischen Präsidenten, warum fährt er nicht erst nach Israel und demütigt sich, auch wenn er nicht viele Geschenke kriegt? Abraham entscheidet sich, den Segen zu nehmen, Brot und Wein zu geben, und er gibt selber von sich und sagt, ich bin gebunden an diesen Gott und ich gebe ihm, von dem ich sowieso alles habe und der mir Gelingen gegeben hat, 10% zurück. Jerusalem war für Abraham ein Ort der Hingabe an den lebendigen Gott. Er traf diese Entscheidung, ich nehme das Angebot Gottes an. Mit dem will ich leben, mit dem will ich verbunden sein. Vielleicht 30 Jahre später ist eine Begebenheit, steht im 1. Mose 22, 1-2, noch nicht anwerfen. Abraham hatte inzwischen zwei Söhne, Ismael von der Magd und Isaak von seiner Frau Sarah. Die beiden hatten die Verheißung bekommen, dass von ihnen beiden, Abraham und Sarah, quasi der Stammhalter und derjenige kommen würde, der ein großes Volk, aus dem ein großes Volk kommen wird und durch den alle Nationen gesegnet werden würden. Nun ist dieser Junge vielleicht 8 oder 10 oder 20 Jahre alt, das weiß man nicht so ganz genau. Und Gott sagt zu ihm, jetzt kannst du das mal anwerfen. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Wenn Gott zu dir redet, ist es gut, du sagst, hier bin ich. Was willst du, Gott? Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Was für ein Gott, was für ein Ansinnen. Es ist doch verrückt, oder? Gott macht ihm, sagt ihm, auf diesem Isaak liegt der Segen. Das ist die Linie, durch die ich letztlich die ganze Welt segnen werde. Und dann sagt Gott, bring ihn um, opfere ihn mir. Ein Brandopfer. Es ist völlig unlogisch, oder? Ich finde, es ist unlogisch. Ist Gott unlogisch? Aber Abraham sagt, Gott ist Gott. Und deswegen wäre es gut, wenn dieser Thron Königs des Höchsten da oben stände. Ja? Weil Gott ist über uns. Er ist nicht der Kumpel. Wir können mit ihm über alles reden. Wir können ihm unser Herz ausschütten. Aber er ist Gott. Und für Abraham war Gott Gott. Und wenn Gott etwas sagt, dann macht er das. Es ist für uns so schwer, wir sind so demokratisch, so humanistisch auch geprägt. Und dann sagt Gott sowas, wir wissen, wir müssen das nicht mehr machen. Ja? Das ist unsere Chance. Aber Gott erwartet manchmal von uns auch verrückte Dinge zu tun. Wo sollte er hin? Ziehe in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Welcher Berg ist das? Das ist der Berg, wo später der Tempel gebaut wurde. Ganz in der Nähe der Stelle, wo er Melchisedek getroffen hat. Abraham geht dahin, Isaak muss selber das Holz für das Brandopfer tragen. Und kurz bevor es dazu kommt, dass er ihn töte, er hat schon das Messer in der Hand, um ihn zu opfern, sagt Gott, stopp, stopp. Und er schickt ihm einen Widder, den er anstelle seines Sohnes opfert. An der Stelle, wo später der Tempel steht und wo viele Jahre lang, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang Tiere geopfert wurden zur Sühnung der Sünden des Volkes Israel. Im Hebräerbrief wird darauf eingegangen, was hat Abraham da gemacht? Warum konnte er das überhaupt machen? Und Abraham fand in seinem Herzen eine Logik. Und er sagte, ich glaube, dass Gott diese Verheißung auf Isaak gelegt hat. Und ich glaube, wenn er ihn töten muss und wirklich tötet, dann wird er ihn auferwecken. Steht im Hebräerbrief. Ja, ich weiß nicht, ob das so tradiert wurde, aber ansonsten ging das nicht. Da kam eine Logik gegen alle menschliche Logik, die Abraham schon in sich hatte. Und deswegen hat er es auch gemacht. Wenn es denn so ist, Gott wird seinen Plan weiter verfolgen. Und das ist auch eine Aufforderung an uns. Wir sind oft herausgefordert, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir es wollen. Sagen wir, das passt nicht zusammen, ist nicht logisch. Aber Gottes Logik ist eine andere. Und an der Stelle, muss man sagen, war Jerusalem und auch dieser Berg in Moria für Abraham wieder ein Ort der völligen Kapitulation vor dem Gott, der für ihn wirklich Gott war. Gott, wenn du das willst, dann ist es richtig. Dann gebe ich sogar meinen Sohn. Hier steht, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast. Ismael war auch da. Ja, es war auch sein Sohn, faktisch. Aber die Liebe Abrahams war bei dem. Kann man auch überstreiten, ist es gerecht oder nicht? Das tun wir nicht, tue ich nicht. Kann man machen. Aber er gab seine eigenen Rechte und auch dieses menschliche Gefühl, es muss doch so und so sein, gab er auf. Und da überließ es Gott. Ungefähr 1000 Jahre später kommen wir zum König David. Inzwischen war aus Abraham und Isaak ein Volk geworden von mehreren Millionen Leuten, die in Ägypten wie in einem Brutkasten herangewachsen waren. Dann sind sie ausgezogen, waren 40 Jahre in der Wüste und unter der Leitung von Josua haben sie das Land Israel eingenommen. Und nach einer Zeit ohne Königen, wo Richter und Propheten das Volk auch geführt haben, gab es Könige. Erst Saul und dann David. Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes und der merkte, die Bundeslade ist irgendwo da, die Bundeslade als Zeichen der Gegenwart Gottes. Und er sagte, die muss doch dahin, wo das Volk ist, wo die Hauptstadt ist, weil David Jerusalem zu seiner Hauptstadt gemacht hatte. Und er baute ein Zelt auf diesem Berg Moria, wo Isaak geopfert werden sollte, 1000 Jahre vorher, und stellte die Bundeslade dorthin und machte es zu einem Ort der Anbetung und der Opfer. Ein Ort, an dem Gott ununterbrochen angebetet werden sollte. Und in dieser Zeit, wo es die Könige gab, da kam dieser Psalm 48. Groß ist der Herr und sehr zu loben in der Stadt unseres Gottes. Sein heiliger Berg ragt schön empor, eine Freude der ganzen Erde. Dem Berg Zion im äußersten Norden, die Stadt des großen Königs. Und es ist wie eine Frage an die Leute, Leute, wollt ihr diesem Gott dienen? Dann kommt her und betet ihn hier an. Er ist euer Gott. Er hat euch dieses Land geschenkt, er hat euch Leben geschenkt. Ungefähr 1000 Jahre, weitere Jahre, wer kam dann nach Jerusalem? Es ist so, als würde Melchisedek wiederkommen. Jesus. Jesus kam in den Ort. In diesen 3, 3,5 Jahren, in der öffentlich wirksam war, war er immer wieder zu den Festen dort, zu den Passafesten. Als 12-Jähriger schon war er im Tempel gewesen und er hat gesagt, ich muss da sein, wo mein Vater ist. Da ist mein Zuhause. Und Jesus brachte Brot und Wein. Vor seiner Kreuzigung setzte sich hin mit seinen Jüngern, sagte, hier ist Brot. Das ist mein Leib, den ich für euch gegeben habe. Mitten in Jerusalem. Sagt, hier ist der Kelch. Das ist das Blut des neuen Bundes, den ich mit euch schließe. Und dann geht er wie Isaak, indem er das Holz auf seinen Rücken nimmt, das Holz des Kreuzes, vor die Tore der Stadt nach Golgatha und wird dort geopfert. Gott opfert sich dort. Nicht Isaak musste sterben, Gott selbst starb dort in Jerusalem. Und immer wenn wir hier Menschen taufen und immer wenn du das Abendmahl nimmst, dann bist du mit deinem Herzen an dieser Stelle, wo Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Und du weißt, dass diese Erlösung ist geschehen in Jerusalem. Manche Leute pilgern dahin, wo berühmte Leute gelebt haben. Manche Leute gehen auch in Holocaust-Gedenkstätten. Ist auch gut. Aber gehen wir auch an den Ort, wo Jesus sein Leben für uns gegeben, ausgeschüttet hat, um uns ewige Erlösung zu geben und uns einen Platz zu geben für die Zukunft im himmlischen Jerusalem. Jesus hatte eine sehr emotionale Beziehung zu Jerusalem. Er wurde begrüßt als König. Eine Woche vor der Auferstehung, vor diesem Leid, wurde er begrüßt als König. Gegrüßt seist du, der kommt im Namen des Herrn, um die Palmenzweige, Kleider hingeschmissen. Und doch musste er erst das Werk eines Priesters tun, eines hohen Priesters. Und dieses schwere Leid auf sich nehmen, sich foltern und demütigen lassen. Alles mitten in Jerusalem. Lukas 19, Vers 41, das war kurz davor. Lass mir mal das Wasser geben. Danke. Steht, und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du auch an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Jesus sah die Stadt und irgendwie ist, finde ich schon interessant, natürlich war er mit den Menschen in dieser Stadt verbunden, ne? Aber sein Herz sieht diese Stadt, die König David eingesetzt hatte als Hauptstadt. Und er wusste, was es bedeutet, hat jetzt Peter vorgelesen, er wusste, ungefähr 40 Jahre nach seinem Tod würde diese Stadt kaputt gemacht werden. Die Leute würden missbraucht, vergewaltigt, getötet werden und in alle Welt zerstreut werden. Er wusste das und er trauerte schon darunter. Eine emotionale Beziehung. Manche Leute lieben ja Paris oder London, New York. Jesus, unser Gott, unser Herr, liebte Jerusalem. Und er trauerte schon um sie. Und wie Abraham sich vor Gott beugte und sagte, Herr, dein Wille geschehe. So geht er nach Gethsemane und sagt und kämpft mit Gott. Muss das wirklich sein? Muss ich wirklich sterben? Ich hab Angst, ich will das nicht. Und doch sagt er, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und er geht diesen Weg. In Jerusalem geschah die Erlösung für dich und für mich. Da ist der Ort, von dem der Frieden deiner Seele ausgeht. Und die Versöhnung mit Gott. Jetzt Peter hat das auch schon gesagt, oder nee, im Vorgebet sagt es jemand, vom Ölberg ist Jesus aufgestanden, direkt vor den, mit Blick auf Jerusalem ist Jesus zum Vater gegangen. Nächste Woche ist Himmelfahrt am Donnerstag, da erinnern wir uns dran. Und das Wort Gottes sagt, dorthin wird Jesus wiederkommen. Und er wird einziehen und das steht durch ein Tor, was die Moslems jetzt zugemauert haben, damit der Messias da nicht reinkommt. Ach ja, Gott ist so gut. Gott lacht darüber. Ich glaube, Gott amüsiert sich, was Menschen alles machen. Die glauben das und sagen, wenn ich eine Mauer mache, ist Gott begrenzt. Nein, Gott ist Gott. Ja. Und dahin wird Jesus als großer König wiederkommen. Diese Woche fragte jemand im Hauskreis, sag mal, wie wird das eigentlich sein? Werden wir im Himmel essen und trinken? Ja, werden wir im Himmel essen und trinken? Jesus hat doch gesagt, als das Abendmahl eingesetzt hat, er wird von der Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken, bis das Reich Gottes kommt. Und ich glaube, wenn er wiederkommt nach Jerusalem, dann gibt es auch ein großes Fest und dann gibt es eine Feier. Die Welt wird nicht so gut aussehen zu dem Zeitpunkt. Aber dann werden wieder Weinreben angebaut werden. Es wird wieder Wein gemacht werden. Und die Leute, die mit Jesus dann auf der Welt sind und regieren werden, werden feiern und Wein trinken und essen und sich freuen. Aber das ist es nicht so weit. Fast 2000 Jahre lang war Jerusalem vergessen. Eine Randnotiz der Politik und der Entwicklung. Aber nicht für Gott. Nicht für Gott. Auch in diesen 2000 Jahren, als Jerusalem zerstört war, hat Gott immer in seine Hände gesehen. Und da stand Jerusalem drin. Und er dachte an die Mauern, die niedergerissen waren. Und sie wurden ja auch wieder aufgebaut. Wer hat die jetzigen Mauern aufgebaut? die Altstadt von Jerusalem? Die Türken, interessanterweise. 1948 wurde der Staat wieder gegründet, vor 50 Jahren wurde Jerusalem wieder vereint. Und seit der Staatsgründung gab es so viele Kriege gegen Israel, wo die Nachbarvölker sich alle verschworen haben, wir wollen die Juden weghaben. Wir wollen das Land wieder judenfrei machen. Aber was in Gottes Hand ist, wird nicht weggehen. Und trotzdem sind wir in einer Zeit, wo viele Leute denken, dass die Juden und Israel und Jerusalem eine Gefahr für den Weltfrieden ist. Und deswegen wird es eine Zeit geben, wo die Völker aufrüsten werden, um gegen Jerusalem anzuziehen. Mit den Leuten, die jetzt seit letzter Woche wieder einmal im Monat für Israel und Deutschland, für die Politik beten, für das Land beten, uns länger unterhalten, wofür sollen wir eigentlich beten? Sollen wir beten, dass Netanjahu ein guter Ministerpräsident ist, dass hier Frieden ist, da? Sollen wir das machen? Das ist eine gute Frage. Wofür sollen wir beten? Es gibt einen Psalm, da steht drin, betet für den Frieden Jerusalem. Ja, das sollen wir tun. Aber ist das alles? Was wirklich nicht logisch ist, und daran merkt man, dass die geistliche Welt eine andere Logik hat als die weltliche Welt, ist, dass es nicht nachvollziehbar ist, warum dieses kleine Land, so groß wie Hessen, so viel Aufmerksamkeit in der Weltpolitik bekommt. Ist nicht logisch. Nicht logisch. Wenn Russland die Krim besetzt, dann wird das vergessen. Wenn Israel in Gebieten, die völkerrechtlich gar nicht geklärt sind, Häuser baut, dann ist das eine Katastrophe. Warum ist das so? Weil es einen geistlichen Kampf gibt. Da ist etwas in Gottes Hände geschrieben, was da drin steht, und Gott ist Gott. Und da ist ein Feind, der Satan, der sich all derer bemächtigt und sie als Instrumente gebraucht, die Gott nicht kennen und die auch das nicht wissen wollen, was Gott will, die sich danach nicht richten. Und daher ist diese Spannung, dieser Kampf, der da ist. Ich lese nochmal die Verse aus Sacharja 12, Vers 2 und 3. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda, es wird in Bedrängnis geraten, zusammen mit Jerusalem. Und es wird geschehen an jenem Tage, da mache ich Jerusalem zu einem Stemmstein für alle Völker. Alle, die ihn hochstemmen wollen, werden sich wundreißen und alle Nationen der Erde werden sich gegen es versammeln. Eine Taumelschale ist etwas, von dem man besoffen wird, betrunken wird. Und es sagte der Afia Amitai sagte, dass letztes Jahr die Völker drumherum sind betrunken von dem Hass auf Israel. Das, was sie tun, ist gar nicht logisch. Die könnten mit Israel in Frieden zusammenleben. Aber sie hassen es. Sie sind so besetzt von diesem Gefühl, sie müssen die Juden da weghaben. Und ein Stemmstein, was ist ein Stemmstein? Wir haben ja heute diese Muckibuten, und ein Stemmstein ist ein Stein, um die Muskeln zu trainieren. Ne? Heute gibt es ja Gewichtheber. Und da steht, das ist ein Gewicht. Alle Völker zusammen wollen Jerusalem hochheben und das alles irgendwie für sich reklamieren und ihren Frieden machen. Und Gott sagt, der ist zu schwer. Dieser Stein, das werden sie nicht hinkriegen. Dieses kleine Land, dieses kleine Jerusalem, sind ungefähr 900.000 Einwohner. Mehr als 2/3 sind Juden, wachsende Bevölkerung mit viel armen Leuten. 27% der Juden sind arm in Jerusalem. Und fast 80% der arabischen Bevölkerung sind arm. Deswegen ist auch gut, dass wir gesammelt haben, um diese armen alten Leute zu unterstützen. Und trotzdem ist Gottes Fokus auf diesem Land. Politisch interessierte Leute sollen einfach ihre Augen offen haben. Was sagen die Leute und was tun sie wirklich? In unserer Politik, auch bei den jetzigen Äußerungen von unserem Bundespräsident und von dem, was der Außenminister vor kurzem gemacht hat, merkt man schon eine Änderung, dass die Solidarität mit Israel zurückgeht. Das ist schade. Das ist schade, aber es ist so. Und Psalm 2, ich habe noch 3 Minuten oder vielleicht 4, den möchte ich auch noch mal mit euch lesen. Psalm 2, die Verse 1, den ganzen Psalm. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Das, was passieren wird, ist, dass die Völker zunehmend sich trennen von Israel. Die Stricke zerreißen, und das ist auch etwas, was in unserer Bevölkerung in Deutschland passiert. Diese Stricke, die durch den Holocaust eigentlich in positiver Weise geschehen sind, dass wir sagen, wir wollen Israel segnen. Wir wollen sie schützen, wir wollen sie unterstützen. Langsam bröckelt es ab. Und das, was jetzt mit Amerika passiert, da merkt man auch, es sind große Worte, aber die Handlungen sind anders. Und das, je mehr die Leute sich darauf konzentrieren, gegen Israel anzugehen, desto mehr sagt Gott, der im Himmel thront, lacht und der Herr spottet über sie. Wir sind seine Kinder. Und wir sollen uns nicht irritieren lassen, wenn wir das merken. Manchmal denken wir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das darf doch nicht wahr sein, wir als Deutsche. Und doch, wenn es passiert, wollen wir uns nicht irritieren lassen, weil wir an Gottes Herzen sind. Gott hat seinen König geweiht. Er hat Jesus geweiht. Er hat sich ihm hingegeben. Er hat ihn auferweckt. Und Gott fragt dich und mich, vertraust du noch mir, auch wenn die Welt immer unruhiger wird? Vertraust du dem Plan, den ich mit Jerusalem habe? Auch wenn es auch eine Zeit des Chaos geben wird? Auch wenn die jüdischen Führer Entscheidungen treffen werden, die gar nicht gut sind? Vertraust du dem Plan, den ich, Gott, als dein Vater für dich habe? Gott wirbt um dein Vertrauen. Israel selbst wird sich falsche Verbündete suchen. Das steht auch schon in der Bibel. Aber auch das muss uns nicht irritieren. Jetzt komme ich zum Schluss. Was sollen wir tun? Vielleicht die letzte Folie. Frag sich, was soll ich denn jetzt machen? Was heißt denn diese ganze Predigt für mich? Oh. Nö, das nächste? Ja, genau. Vertraue dem Plan Gottes. Und wenn du die Bibel liest, vertraue, dass Gott dieses da reingeschrieben hat in seine Handflächen. Du bist sein Kind. Du bist ein Kind Abrahams. Und du bist mit dem Herzen, mit Jerusalem verbunden. Und mit den Leuten, die das Evangelium in die Welt gebracht haben, das waren nämlich Juden. Gib dich diesem Gott hin, der Jerusalem als Stadt des großen Königs erwählt hat. Gib dein Leben ihm hin und sag, Herr, hier ist mein Leben. Was du entscheidest, dein Wille für mich ist gut. Und wir hatten ja so ein Seminar vor kurzem, Hören auf die Stimme Gottes. Das müssen wir trainieren. Hören auf die Stimme Gottes. Das ist etwas, was hier in uns passiert, aber es auch passiert, wenn wir die Bibel lesen. Und was können wir noch tun? Bete für Jerusalem und Israel. Es soll in seine Bestimmung kommen. Was ist die Bestimmung Gottes? Das ist eine ganz für Israel. Was war die Bestimmung Gottes für Abraham? Es sollte ein großes Volk werden und so weiter. Aber letztlich, darüber werde ich jetzt nicht predigen, es wäre eine andere Predigt. Israel soll der Welt zeigen, wie gut Gott ist. Das ist die Bestimmung Israels. Da wirst du denken, das sollen wir doch machen. Wir sind doch Christen. Du sollst das auch machen. Gott sende dich auch. Aber der erste Missionsbefehl Jesu, und man kann es im Alten Testament auch nachlesen, soll das Volk Israel Priester für die Welt sein, um sie ans Herz Gottes zu ziehen. Bete dafür, dass das geschieht. dass Israel selber davon hinkommt, Gott zu suchen und zu sehen, wie gut Gott ist. Das gibt eine andere Perspektive, als wenn du immer diese konkreten politischen Situationen durchbetest. Das ist auch gut, Israel zu beten. Aber als erstes sollen sie Gott erkennen und den, der ihr wirklicher Messias ist, Jesus Christus. Amen. Jetzt haben wir noch eine Zeit, glaube ich, des Gebets.